Stell dir einmal Folgendes vor. Es ist Samstag, der 28. März 2026. Du sitzt vielleicht gerade gemütlich auf dem Sofa oder du bist draußen irgendwo unterwegs.
Oder kommst gerade vom Essen. Ja.
Genau. Und dann passiert etwas wirklich, also ziemlich Außergewöhnliches. Eine regelrechte Welle der Dunkelheit beginnt über unseren Planeten zu rollen.
Wahnsinn.
Es fängt in Sydney an. Die berühmte Skyline dort, das Opernhaus, das alles wird auf einmal pechschwarz. Und diese Welle stoppt nicht, sie wandert einfach weiter.
Über den ganzen Globus.
Richtig. Zieht sich über den asiatischen Kontinent, dann über Afrika, erreicht irgendwann Europa und dann, um exakt 20.30 Uhr, kommt diese Welle bei uns an. Zum Beispiel mitten in der Eifel oder auf den Straßen von Berlin.
Und zack, gehen die Lichter aus.
Genau, plötzlich gehen auch hier die Lichter aus. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Warum machen Millionen von Menschen das eigentlich? Seit der WWF diese Aktion 2007 in Australien gestartet hat, ist das ja riesig geworden.
Ja, das ist es.
Das Motto für diese Earth Hour 2026 lautet: Wir machen's aus. Und wir wollen in dieser tiefgehenden Analyse heute mal genau schauen, was da wirklich dahinter steckt. Also jenseits von diesen ganzen schönen PR-Bildern.
Wenn wir da mal hinter die Kulissen schauen, sehen wir ja im Grunde eine total bewusste Intervention. Also eine Unterbrechung in unserer alltäglichen Routine.
Mhm. Ein Bruch im System quasi.
Ganz genau. Wir leben in einer Welt, die sich pausenlos dreht, oder? Die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche beleuchtet ist. Alles ist automatisiert, alles ist vernetzt.
Man kann eigentlich immer alles sehen und machen.
Richtig. Und da fungiert diese plötzliche Dunkelheit als so ein kollektiver Systemreset. Es ist eine erzwungene Pause in einer Architektur, die eigentlich auf ständige Verfügbarkeit ausgelegt ist.
Okay, aber da muss ich direkt mal kritisch einhaken.
Ja, gerne.
Wenn ich jetzt abends auf meinem Sofa sitze und meine kleine, ohnehin schon extrem sparsame LED-Lampe für 60 Minuten ausschalte, dann rette ich damit ja nicht das Klima. Der messbare Stromspareffekt auf der ganzen Welt dürfte bei dieser einen Stunde Dunkelheit ja eigentlich gegen Null tendieren, oder?
Ja, absolut.
Ist das dann nicht alles nur eine leere Geste? Also geben wir den Leuten hier nicht einfach nur so ein ultimatives Alibi, um am nächsten Tag exakt so weiterzumachen wie bisher?
Was hier wirklich faszinierend ist, ist, dass deine Skepsis genau den wunden Punkt von ganz vielen Umweltkampagnen trifft.
Aha.
Wenn man die Earth Hour wirklich als reines Energiesparprojekt messen würde, dann fiele sie gnadenlos durch.
Weil einfach kaum was gespart wird.
Genau, die globalen Einsparungen durch diese 60 Minuten sind reines statistisches Rauschen. Das bringt technisch gesehen fast nichts.
Warum machen wir es dann?
Weil der Denkfehler in der Metrik liegt. Die Earth Hour zielt überhaupt nicht auf kurzfristige Stromersparnis ab. Sie ist kein technisches Tool, sondern ein extrem starkes Symbol. Ein psychologisches Instrument.
Gegen was genau?
Gegen das, was wir in der Forschung als Entfremdung von Energie und Emissionen bezeichnen.
Entfremdung von Energie, okay, das müssen wir mal kurz für den Alltag übersetzen.
Ja, mach mal.
Im Grunde ist das doch wie mit abgepacktem Fleisch im Supermarkt, oder?
Mhm, interessanter Vergleich.
Also wir kaufen das sauber eingeschweißte Steak in dieser Plastikschale und haben jegliche visuelle und irgendwie auch emotionale Verbindung zu dem Tier verloren.
Richtig, wir sehen das Schlachthaus nicht mehr.
Ganz genau. Und bei unserem Strom ist es doch exakt dasselbe. Wir haben unsichtbare, quasi eingeschweißte Energie. Der Strom kommt sauber, geräuschlos und scheinbar endlos aus der weißen Steckdose in der Wand.
Eine sehr, sehr präzise Analogie. Wir haben die physischen Konsequenzen von unserem Konsum komplett ausgelagert, sowohl räumlich als auch zeitlich.
Weil die Kraftwerke eben nicht in unserem Vorgarten stehen.
Genau. Wenn du dein Smartphone lädst, siehst du ja nicht diese massiven Kohlebagger, du siehst nicht die Gaspipelines oder diese hochkomplexen Strommärkte, die in Millisekunden Angebot und Nachfrage ausgleichen müssen.
Damit bei mir das Lämpchen leuchtet.
Ja. Du siehst auch nicht die industriellen Schornsteine am anderen Ende der Welt, die die Emissionen, also diese schädlichen Treibhausgase, in die Atmosphäre pumpen.
Diese Distanz macht uns blind.
Absolut. Blind für die Folgen. Unsere Infrastruktur funktioniert so perfekt, dass sie für uns unsichtbar geworden ist. Und eine Stunde Dunkelheit macht exakt diese Unsichtbarkeit plötzlich sichtbar.
Okay, verstehe. Das Licht geht aus und plötzlich merkt man, huch, da war ja vorher was an.
Genau das.
Das bringt uns aber direkt zu der Frage nach dem Timing. Also wenn diese Earth Hour eine Art Weckruf ist, um diese Unsichtbarkeit aufzubrechen, wovor genau warnt uns dieser Wecker eigentlich gerade jetzt?
Da müssen wir uns die harte Realität anschauen.
Ja, wir müssen nämlich unbedingt über den Sommer 2025 sprechen.
Oh ja, ein krasses Jahr.
Weil dieser Wecker der Dunkelheit klingelt jetzt 2026 in einer Gesellschaft, die im letzten Jahr ökologisch einfach massiv traumatisiert wurde.
Der Sommer 2025 hat Deutschland wirklich an seine ökologischen Grenzen geführt. Das war nicht einfach nur ein bisschen warmer Sommer.
Nee, absolut nicht.
Das war das Jahr, in dem diese extremen Wetterereignisse voll in unsere Infrastruktur durchgeschlagen sind.
Lass uns da mal ein paar Fakten und Details auf den Tisch legen.
Gerne.
Wir hatten diese wochenlange, völlig unerbittliche Hitze in der Pfalz und in Brandenburg.
Genau.
Bayern hat mit Waldbränden gekämpft in einem Ausmaß, das wir sonst eigentlich nur aus Südeuropa oder Kalifornien kannten.
Ja, Wahnsinn war das.
Und parallel dazu, und das ist das Verrückte, gab es diese extrem verheerenden Starkregenereignisse im Westen.
Mhm, das hing ja alles zusammen.
Erklär das mal kurz. Wie hängt es zusammen?
Naja, durch diese monatelange Hitze litten die Böden extrem. Die oberen Erdschichten sind so ausgetrocknet, dass sie wasserabweisend wurden.
Ah, okay. Der Boden macht quasi zu.
Richtig. Und wenn dann dieser Starkregen kommt, kann der Boden das Wasser überhaupt nicht mehr aufnehmen. Das schießt einfach ungebunden ab, Flüsse treten über die Ufer, Ernten fallen komplett aus.
Und hier wird es wirklich interessant. Bisher war diese ganze Klimadebatte für viele von uns doch wie ein Haus, in dem der Feuermelder drüben im Nachbargebäude piept, oder?
Ja, sehr gutes Bild. Man hört es piepen, aber man denkt sich, ach, ist ja nur beim Nachbarn.
Genau. Man liest von Überschwemmungen irgendwo weit weg, sitzt gemütlich auf dem Sofa und denkt, das betrifft mich nicht. Aber nach dem Sommer 2025, da riechen wir den Rauch plötzlich im eigenen Wohnzimmer.
Das Feuer ist quasi übergesprungen.
Ja, der Klimawandel ist kein fernes Szenario mehr für ferne Länder. Er ist unser messbarer, sichtbarer Alltag geworden.
Wenn wir das große Ganze betrachten, dann müssen wir diese Extremwetterereignisse als ganz klare Indikatoren sehen.
Wofür?
Dafür, dass Klimaschutz eben keine einmalige Aufgabe ist, die man einfach so abhakt. Wir machen nicht einmal kurz was und dann ist das Problem gelöst.
Das heißt, das Ausschalten des Lichts bei der Earth Hour wird diesen Starkregen natürlich nicht stoppen.
Nein, natürlich nicht. Aber es erinnert die Gesellschaft massiv an die Notwendigkeit einer dauerhaften gemeinsamen Anstrengung.
Von Politik, Wirtschaft und uns allen.
Genau. Das bringt uns von der Warnung direkt zur Praxis.
Also, was bedeutet das alles? Wenn wir die Gefahren jetzt verstanden haben, wie wird dann aus so einem einmaligen Klick auf den Lichtschalter eine echte, dauerhafte Veränderung?
Das ist der entscheidende Schritt.
Weil? Verleitet uns so eine Aktion wie die Earth Hour vielleicht sogar dazu zu denken, wir hätten unseren Teil getan, nur weil wir das Licht mal kurz ausgemacht haben?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Und ich nehme diese Kritik auch total ernst. Bewusstsein allein ersetzt kein Handeln.
Aber?
Aber es ist immer der zwingende Anfang davon. Um echte Veränderungen zu bewirken, braucht es harte politische Entscheidungen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel den kompletten Ausstieg aus dem Ausbau fossiler Energien.
Also sowas wie Kohle, Öl und Gas?
Ganz genau, diese klassischen endlichen Brennstoffe. Wir müssen weg davon und hin zu erneuerbaren Alternativen wie Wind und Solarkraft. Und wir brauchen wirtschaftliche Innovationen, also ressourcenschonende Technologien.
Aber wie löst jetzt die Earth Hour das aus?
Ich gebe dir ein paar konkrete Beispiele aus dem Vorfeld und dem Nachgang solcher Aktionen.
Okay, schieß los.
Stell dir vor, du hast Gemeindeverwaltungen, die genau durch diese Earth Hour anfangen, plötzlich über energieeffiziente Straßenbeleuchtung zu diskutieren.
Weil das Thema einfach auf dem Tisch liegt.
Richtig. Der Bürgermeister sieht, okay, die Bürger stehen im Dunkeln auf dem Marktplatz. Die wollen das. Das gibt ein politisches Mandat.
Ah, okay. Der Druck von der Straße quasi.
Genau. Oder nimm Unternehmen. Die verdunkeln ihr riesiges Firmenlogo für eine Stunde. Machen ein schönes Foto für Social Media.
Klassische PR?
Erstmal ja, aber am nächsten Tag kommen die Mitarbeiter und sagen, hey, cool, dass wir das Licht ausgemacht haben, aber wie sieht's eigentlich mit unserem generellen CO2-Ausstoß aus?
Warum fahren unsere Lieferwagen noch alle mit Diesel zum Beispiel?
Exakt. Sie fragen sich plötzlich intern, wie sie wirklich Emissionen senken können. Das Symbol triggert also echte, harte Diskussionen, die ohne dieses Symbol vielleicht im Alltagstrott untergegangen wären.
Wow, das fasst diese ganze Dynamik wirklich gut zusammen. Die Earth Hour ist also quasi der Funke, der diese schwerfälligen Prozesse überhaupt erst in Gang setzt.
So kann man das sagen, ja.
Lass uns das mal für unsere Zuhörer zusammenfassen.
Gerne.
Was mich an dieser ganzen Sache so fasziniert ist, dass die Earth Hour Akteure zusammenbringt, die im Alltag sonst selten oder vielleicht sogar nie gemeinsam agieren.
Ja, das ist ein ganz starker Aspekt.
Ich meine, denk mal drüber nach. Da hast du riesige Gastronomiebetriebe, in denen plötzlich die Musik leiser wird und Kerzen brennen.
Mhm.
Du hast Kirchen, die ihre Außenbeleuchtung kappen. Und gleichzeitig hast du Familien, die einfach zu Hause am Esstisch sitzen und eine Stunde lang im Dunkeln reden.
Alle machen in dem Moment das Gleiche.
Genau. Und deshalb möchte ich mich jetzt direkt an dich wenden. Ja, genau dich, der oder die das hier gerade hört.
Mhm.
Auch wenn du manchmal das Gefühl hast, als Einzelner sowieso nichts bewirken zu können angesichts dieser riesigen globalen Probleme, jede deiner Handlungen ist Teil eines größeren Ganzen.
Niemand ist da wirklich zu klein.
Wir machen's aus ist eben viel mehr als nur ein netter Slogan. Es ist eine direkte Einladung an dich, Teil von etwas zu sein, das Sichtbarkeit schafft.
Ein erster Schritt vom Wissen ins Tun.
Ganz genau. Aber bevor wir uns verabschieden, möchte ich dir noch einen provokativen Schlussgedanken mitgeben. Etwas, worüber du nachher vielleicht noch ein bisschen nachdenken kannst.
Da bin ich jetzt auch gespannt.
Guck mal, die Earth Hour selbst endet ja exakt nach 60 Minuten.
Richtig.
Aber was passiert eigentlich in der 61. Minute? Stell dir vor, es ist dieser 28. März 2026. Du knippst das Licht um 21.30 Uhr wieder an.
Der Moment, wo alles wieder hell wird.
Ja. Und die eigentliche Frage ist dann gar nicht so sehr, was du in dieser einen Stunde im Dunkeln Tolles getan hast.
Sondern?
Sondern welche unsichtbare, vielleicht schädliche Gewohnheit in deinem Alltag wirst du im Hellen, also ab morgen, einfach dauerhaft abgeschaltet lassen?
Das ist wirklich meine Ansage.
Denk mal drüber nach. Wir machen's aus und manche Dinge vielleicht für immer. Vielen Dank, dass du heute bei unserer tiefgehenden Analyse dabei warst.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.